Und das ist auch was ich euch ans Herz legen kann. Wie die Kerstin schon gesagt hat, es poppt das auf. Das ist jetzt gerade wieder, wird wieder viel gezeigt. Ihr müsst schon ein bisschen auf euch auch hören. Weil wenn ich immer wie ein Fadel im Wind mit dem mitgehe und mit dem mitgehe, dann wird das halt nie eine Balance finden. Längst überfällig, und ich weiß gar nicht, warum wir so lange gewartet haben, sitzt mir gegenüber, ach, ja, wie soll ich sagen, die Frau, wenn ich gefragt werde, warum schaust du so gut aus, wie du ausschaust, sie trägt 80% dazu bei, dass ich so ausschaue, wie ich ausschaue, und das seit Jahren. Ich glaube, die Kerstin kenne ich jetzt mittlerweile seit 10 Jahren, die Frau Dr. Kerstin Ortlechner, meine Damen und Herren, ist heute zu Gast und beantwortet eure Fragen, ja, die ihr zahlreich gestellt habt, und ich freue mich narrisch, dass du da bist, Kerstin. Danke für deine Zeit.
Ich freue mich narrisch. Wie du sagst, schon längst überfällig. Endlich haben wir es geschafft, wie zwar.
Aber ich weiß nicht, wir haben so lange gewartet jetzt, gell? Aber alles haben wir schon gemacht.
Gut Ding gebracht, weil
ist
ja, oder?
Ist so. Du, es ist ja so lustig, weil ich merke das ja, ich habe dann wieder so ein Fragetool reingestellt und ich schwör's dir, ich habe so viel Fragen gekriegt. Das ist ein brandaktuelles Thema immer noch, obwohl, und das weiß ich von dir, der Trend für 2024, 2025, die nächsten Jahre, ein bisschen anders aussieht, als wir jetzt war die letzten Jahre. Vielleicht fangen wir mit dem gleich mal an, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt.
Ja, da hast du recht, es geht schon, wie soll ich denn sagen, es geht definitiv überhaupt nicht weg von der ästhetischen Medizin. Also es wird immer mehr und mehr, und die Nachfrage wird immer mehr, und es ist überhaupt kein Tabuthema mehr, es ist einfach alles schon so offen mittlerweile. Aber der Trend, und da bin ich ja immer extrem vorsichtig, du weißt es, weil Trende in meiner Meinung nach in der Medizin nichts verloren haben, aber diese Tendenz und in die Richtung, in die es geht, ist voll so Richtung Smart Aging. Und ich finde den Ausdruck so schön, weil das ist jetzt nicht Well Aging, Anti-Aging, das ist immer alles so
negativ.
Äutern, finde ich, so negativ irgendwie. Sondern es geht um dieses Smart Aging, und das finde ich so gescheit, weil im wahrsten Sinne des Wortes smart gescheit, weil im Endeffekt ist so wie beim Leben auch, wir schauen drauf, dass unser Lifestyle halbwegs gut ist und gesund ist, wir schauen, dass wir uns halbwegs gesund ernähren, dass wir halbwegs ausgewogen vielleicht irgendwie Sport machen, wie auch immer. Eben, das ist ja alles smart, in meiner Meinung nach. Ja, überlegen wir ja überall was, das ist ja alles gescheit. Und deswegen finde ich diesen Ausdruck Smart Aging so super schön, weil wir altern, und das finde ich super, weil ich sage immer, ich habe viel zu viel Respekt vor einer Alternative, als wie alt werden. Und von dem her ist dieses Smart Aging, dass ich sage, ich werde alt, aber so ganz subtil und mit ganz, ganz wenigen Eingriffen unterstreiche das so ein bisschen oder hilft dem Ganzen ein bisschen nach, finde ich sensationell. Und genau in die Richtung geht's.
Und cool, das Coole ist, wir können das jetzt vielleicht nicht Trend nennen, das war jetzt falsch von mir, sondern eine Bewegung, die jetzt stattfindet, weil die Bewegung vor ein paar Jahren war noch viel Filler, du kannst mich immer kritisieren wie ein Scheißreck, gell? Aber je glatter, umso besser. Und ich finde schon jetzt auch, wo ich in diesem Alter bin, und ich werde heuer 40, du bist schon 40 geworden.
Ehrlich?
Ja, das hilft nicht, da müssen wir jetzt aber,
da müssen wir jetzt durch,
das verdammt. Scheiße. aber du legst ja auch großen Wert, auch bei mir seit Tag 1, dass du einfach sagst, hey, es muss sich noch was bewegen können und, du bist da anders. Aber der Trend war schon ein bisschen in eine bedenkliche Richtung.
Ja, ich glaube, dass gar nicht so jetzt dieser massive Wunsch war. Ich glaube, dass sich ja in der ästhetischen Medizin wie generell in der Medizin auch da so viel weiterentwickelt hat und so viel anders angesehen wird mittlerweile und so viel bessere Techniken und Methoden, das gibt viel subtilere. Früher hat man halt auch nicht die Möglichkeiten gehabt. Mein Gott, da hat es einen Filler gegeben, da hat es ein bisschen Botulinumtoxin gegeben und das war's. Ja, man hat gar nicht so breit gedacht. Wenn du denkst, wenn man schaut, also ich bin jetzt, wie gesagt, von Paris gerade wiedergekommen, von diesem großen ästhetischen Kongress, und da geht's, also da gibt's Möglichkeiten unglaublich, ob das Richtung geht, Exosome, Polynukleotide, Bioregeneration, also das sind alles Sachen und Begriffe, von denen hat man vor 15, 15 Jahren nicht mal annähernd was gehört oder gewusst davon. Und genau das ist es, dass man sagt, es hat sich einfach voll viel in die Richtung entwickelt, dass man weggeht von nur komplett totspritzen, dass ich überhaupt keine Mimik mehr habe und aufblasene Lippen, sondern wenn man es möchte oder beziehungsweise wenn man die Philosophie hat, weil das muss ich jetzt auch ganz klar dazu sagen, geht's voll in die Richtung so dieses natürliche Altern, was ich so ganz subtil und leicht unterstreiche. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ganz ehrlich, wir brauchen nur in ersten Bezirk irgendwo gehen zum Zara oder irgendwo anders hin einmal fort. Also ich muss mich da echt oft zurückhalten, dass ich nicht zu 80% von den Mädels hingehe und sage, hey Mädel, pass einmal auf, da ist ein bisschen zu viel in der Lippen drinnen. Mhm. Weil das schon immer irgendwie sehr omnipräsent ist, wenn man schaut, weil sonst halt jeden Tag vorgelebt wird, wahrscheinlich auch durch die sozialen Medien oder was auch immer, dass je mehr, umso besser und je größer die Lippen, umso ärger die knochigen Wangenknochen und so weiter, dass die schon noch immer eine gewisse Nachfrage auch hat.
Ja, fix. Also, ich glaube, vor allem bei den jungen Leuten, die das auch noch nicht so hinterfragen. Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt in einem Alter, ich hinterfrage das auch ganz anders. Und es waren auch sehr, sehr viele Fragen zum Thema, wie schädlich ist es und so weiter. Da frage ich die dann nochmal. Was ich aber ganz kurz zur Kerstin noch erwähnen möchte. Ich kenne wenig Ärztinnen oder Ärzte, die so sehr an sich arbeiten. Also ich sage, ich spreche oft selber von Stillstand, ist das Schlimmste, was man haben kann. Du bist gefühlt jede Woche, das ist jetzt übertrieben, aber in regelmäßigen Abständen bist du bei Kongressen, du bildest dich fort, du bildest dich weiter. Die Kerstin ist keiner, der das vor 2 Jahren einmal abgeschlossen hat und jetzt machst das seit Jahren. Du hast das, was du sagst, ist fundiert, da steckt unglaublich viel Wissen dahinter, Praxis dahinter und deshalb vertraue ich dir da auch zu 1000% und deshalb bin ich auch froh, dass du halt da sitzt und uns eben auch aufklärst. Du hast jetzt das Thema angesprochen, subtil. Und hast 3 super Fachwörter, wo die in der Sekunde vergessen habe, was du gesagt hast. Was kann man sich vorstellen unter subtil altern? Also wenn du jetzt sagst, was ist so eine subtile für mich als Laie, als Otto Normalverbraucher Möglichkeit, was man machen kann?
Ganz kurz erstens einmal nur danke für diese lieben Worte.
Ist nur die Wahrheit.
Aber es ist halt tatsächlich so, und ich werde nie vergessen, wie ich auf der Uniklinik, Universitätsklinik für Medizin in Innsbruck zum Studieren angefangen habe, war das erste Satz, den ich gehört habe von einem Professor, der hat gesagt, ihr sitzt da herinnen und ihr geht jetzt genau das ein, dass ihr ein lebenslang lernen müsst. Ja, das ist nicht, dass ich sage, jetzt studiere ich, dann mache ich Facharzt zur Ausbildung, dann mache ich Turnus. Nein, Medizin ist ein lebenslanges Lernen, das muss euch bewusst sein. Und allen, denen das nicht bewusst ist, die verlassen jetzt sofort auf der stillen Säule, weil sie möchten genug andere Medizin machen. Und das ist das, was ich nur immer so im Kopf habe. Und das stimmt. Es ist so, ja, die ganze Basis kann ja mal der Lerner. Aber alles andere, es entwickelt sich so viel weiter, es wird so viel geforscht, es gibt so viele innovative Sachen auch in der Medizin und du musst am Ball bleiben, es geht nicht anders. Alleine, wenn man schaut, die ganze Immuntherapien, die ganzen Krebstherapien, also was da alles Neues und Innovatives auf uns zukommt, ist sensationell. Und auf das bin ich schon ein bisschen stolz, das wissen sehr wenige, aber die Dermatologie ist ja führend, was die ganze Immuntherapie und immunologischen Behandlungen anbelangt. Also zum Beispiel die ganze Covid-Impfung und oder generell alles, was in Richtung Krebstherapien geht, kommt ganz, ganz viel von der Derma. Also wir waren da echt Vorreiter. Und deswegen finde ich, ist eine gewisse Pflicht, dass wir Ärzte da dranbleiben. Es ist nicht mit dem dann, dass ich sage, okay, ich mache einmal schnell irgendwo einen Kurs und dann bleibe ich bei dem. Weil das ist genau der Grund, warum dann viel trotzdem nur irgendwie sehr aufgespritzt ausschauen in dem Sinne, weil sie einfach nicht weiterdenken, weil sie nicht schauen, kann man irgendwie breiter irgendwie was anders machen. Und da komme ich genau zu dem, was du jetzt eigentlich gefragt hast, dieses Subtile. Subtil heißt, und das wissen wir alle von der Mode oder von der Einrichtung oder weiß ich nicht was, alles, was extrem einfach, simpel, schön, qualitativ ausschaut, ist mit der Ersten.
Ja.
Ja? Wenn ich irgendwo reingehe und sage, wow, die Taschen gefällt mir am allermeisten, weil sie sehr schlicht ist, sehr zeitlos ist und so weiter, ist sicher die Erste. Und sehr ähnlich finde ich, ist das bei der ästhetischen Medizin oder der ästhetischen Dermatologie. Wenn ich jetzt sage, okay, ich spritze einmal schnell die Lippen auf, aber ich interessiere mich überhaupt nicht für den Rest vom Gesicht, so dieses ganze Denken, dieses Whole-Face-Approach, na dann schaut es gleich einmal künstlich aus. Und ich habe gerade vorgestern habe ich so einen super Bericht in The Cut gesehen, da geht es um diese 1000 Minimal Steps zu diesem richtigen Ziel. Und genau das ist es. Und das versuche ich auch meine Patienten nicht mehr zu vermitteln. Wenn ich sage, okay, jetzt komme ich nur schnell und lass mir schnell die Zornesfalten wegspritzen, habe aber, weiß ich nicht, was für schlechte Haut oder was immer irgendwas, was nicht dazu passt, dann ist das sehr auffällig, wenn die Stirn mega glatt ist, aber unten fahre ich total ein. Mhm. Oder vice versa genauso, wenn ich sage, ich habe voll aufgespritzte Lippen, aber ich habe ganz grobporige, feinfaltrige, hyperpigmentierte Haut, dann schaut jeder auf die Lippen und sagt, ach, so, die machen lassen, diese Lippen aufspritzen lassen, mhm, weil es nicht dazu passt. Mhm. Und lustigerweise habe ich auch gerade mit meinen Eltern, da haben wir jetzt am Wochenende wieder diskutiert, weil meine Mama ist ja da mega streng und sagt immer, nein, das darf ich nicht machen und furchtbar und wehe, du spritzt einmal die Leute so auf, wie es ausschaut. Sage ich, nein, Mama, Vorsicht, weil mache ich nicht, weil im Endeffekt ist es so, wenn man es richtig gut und subtil spritzt, siehst du das nicht. Mhm. Du denkst da einfach immer nur, boah, warum schaut die nur immer so frisch aus? Die altert überhaupt nicht. Das ist für mich das schönste Kompliment, wenn Patienten zu mir kommen und sagen, die Tag auch wieder eine 65-jährige Patientin gehabt, die hat gesagt, ihre Freundinnen glauben noch immer, sie macht nicht wirklich was. Also ich will es jetzt nicht tabuisieren, das Ganze. Aber was halt schön ist, weil das ein schönes Kompliment ist, dass sie einfach sagen, du alterst überhaupt nicht. Du schaust immer gleich gut aus und frisch aus und so. Und genau das ist es. Mhm. Ich will nicht aufgespritzt ausschauen. Ich will einfach frisch, natürlich, gesund ausschauen.
Man muss ja dazu sagen, eine deiner Philosophien ist, und über das haben wir schon etliche Male gesprochen, ob das jetzt ein Insta-Lives waren in Zeiten von Corona oder eben, wenn ich bei dir bin, und du mir das aber auch sagst, du schickst ja auch Leute weg. Mhm. Weil das war auch eine Frage, die gestellt worden ist, wann beginnen? Eine hat mich gefragt, zwei verschiedene Fragen. Eine hat mich gefragt, wann beginnen, ab was für ein Alter? Und die andere hat gefragt, ist es zu spät mit 42? Mhm. Also vielleicht kannst du beide Fragen beantworten, weil ich beide sehr spannend finde.
Also erstens einmal vorweg, ja, ich schicke jeden Tag Patienten weg. Am Freitag, auf 55-Jährige, die Lippen wollte, habe ich weggeschickt, weil es einfach nicht schön ausschaut, wenn ich der die Lippen gemacht hätte. Zwei Tage davor, ein 21-jähriges Mädel, wo ich es verrückt finde, und das betone ich jetzt nur mal ganz genau, verrückt finde, die ist in den 18. Lebensjahr von vielen meiner Kollegen und Kolleginnen draußen gespritzt worden, niedergespritzt worden, vom 18. bis zum 21. Lebensjahr, die ist mit 21 mir gegenüber gesessen, hat gehabt, Filler-Nasen, Filler-Jawline, Filler-Wangen, Filler-Temples, also Schläfen, Filler-Lippen, Botox-Stirn, wo man dachte, alter Schwede, du kannst ja nicht einmal irgendwie was bewegen mit 21, geschweige denn, dass du Falten hast. Und dann habe ich mit ihr ganz lang geredet. Ich habe mir echt Zeit genommen und leider ein bisschen überzogen an die anderen Patienten warten lassen, weil ich wissen wollte, was dahinter steckt. Und im Endeffekt steckt es dahinter, wie bei ganz viel, dieser Zwang und dieses Bedürfnis, dem Ganzen zu entsprechen, was wir jeden Tag suggeriert kriegen über sozialen Medien und so weiter und so fort. Und immer nur besser und nur jünger und nur frischer ausschauen und nur größere Lippen. Aber dass einmal irgendwer sie die Zeit genommen hätte und gefragt hätte, hey Mädel, warum eigentlich? Und ich habe sie ganz klar gesagt, ich habe gesagt, ich kann ihnen nur 15 Ampullen reinspritzen, werden sie nicht glücklich werden. Mhm. Wir müssen es ganz anders, das Pferd von hinten aufzäumen, weil da ganz was anderes ist. Und die war also schon so ein bisschen schockiert und glaube schon glücklich auch, dass sie mal wer die Zeit genommen hat. Nur das Problem ist, und das weiß ich ganz genau, die ist rausgegangen und eine Woche später wird die bei einem anderen hingehen und sagen, sie möchte das haben. Weil sie ja trotzdem in diesem kurzen Gespräch, für die ist es ja viel zu kurz, nicht von dem Punkt runtersteigt, sie möchte jetzt das ändern, damit sie sich wohlfühlt und schön fühlt. Und da, wie gesagt, wir müssen ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit betreiben. Und um auf den Punkt zu kommen, wann fange ich an und wann ist es spät, das gibt's nicht, meiner Meinung nach. Ja, man weiß, dass man mehr und mehr in die Richtung Arbeit, dass man sagt, man geht in die Prophylaxe, dass sie erst alles gar nicht so extrem einfurcht.
Also vorbeugend.
Vorbeugend, genau. Mhm. Dass vor allem auch gar nicht so ein Riesenunterschied ist dann, weil so fair muss ich schon sein, wenn jetzt eine 60-jährige Dame zu mir kommt, die noch nie was machen hat lassen und wir bei der das angehen, dass wir was machen und wenn man es dann auch sieht oder einen Unterschied sieht, dann ist schon der Unterschied sehr groß, sage ich mal, der ist schon krass irgendwie, wenn ich mit 60 komme und dann auf einmal habe ich irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr später für eine schönere Haut und weiß ich nicht was. Das ist oft so ein bisschen ein großer Einschnitt, sage ich einmal. Aber wenn ich anfange, gemütlich so ab 30, 35, wenn ich es brauche, und da kommt jetzt der springende Punkt, man kann überhaupt nicht pauschalisieren, dass ich jetzt mit 25, 35 oder 45 zum Spritzen oder zur ästhetischen Medizin mit der ästhetischen begleiteten Smart-Aging-Medizin anfangen soll, sondern es ist voll individuell, voll. Mhm. Ich habe Patienten, meine jüngste Patientin ist 28, der die Zahnersfalten Botox immer spritzt, weil sie einfach genetisch bedingt so einen starken Muskel hat, den Procerus und Corrugator, das sind die Muskeln, die was die Zahnersfalten machen, dass ich bei der das verstehe, weil sie sagt, ma, es redet mich jeder an, schon nicht so besser. Mhm. Ja? Und da verstehe ich es. Die behandelt die seit ein, zwei Jahren immer ein bisschen mit Botulinumtoxin, dass sie das Ganze ein bisschen entspannt, da sind wir weit entfernt von irgendwie Frozen Faces oder weiß ich nicht was, und sie liebt es. Ich habe aber genauso Patienten, die mit 45, 50 erst einmal bei mir stehen, weil sie einfach Gott gegeben super schön ausschauen und einfach nicht wirklich Probleme gehabt haben und sagen, naja, aber jetzt merke ich es auch, dass ich zum Altern anfange. Mhm. Ja, bis jetzt war ich eh gesegnet, bis jetzt habe ich Glück gehabt, dann fängt man da an. Aber dass ich jetzt sage, man muss da und da anfangen, das gibt's nicht. Das ist völlig individuell.
Was auch sehr, sehr viele gefragt haben, wenn man es dann einmal macht, in welchen Abständen man kommen muss. Und natürlich auch die Frage, was es kostet, kommt immer wieder. Und da nehme ich, das beantworte ich meistens für dich, weil es so individuell ist. Mhm. Das kann man auch nicht pauschalisieren. Ich glaube, da rede ich jetzt keinen Blödsinn. Mhm. Aber vielleicht, dass du nur ganz kurz aufklärst, wie oft man das macht. Und viele haben schon immer geschrieben, ob es Risiken gibt. Weil man jetzt immer mehr liest, quasi, dass das noch nicht so erforscht ist, dass sie das wirklich natürlich abbaut. Viele sagen, es bleibt im Körper. Viele sagen, es bildet Antikörper. Was weiß ich. Es gibt sehr viele Mythen, die gerade draußen sind. Und das habe ich da so ein bisschen zusammengefasst. Das waren ein paar Fragen. Gut, gell, was die Leute was wissen wollen.
Ja,
aber
ja,
ich habe mir gedacht, ich muss dir das fragen.
Ich sag's euch gleich. Also du hast mir, glaube ich, da jetzt innerhalb einer Frage 10 Fragen gestellt. Und die 10 Fragen könnte man wahrscheinlich in 10 Podcast-Folgen beantworten. Okay. Alleine Antikörperbildung und eben Non-Responder Botulinumtoxin, da gibt's, weiß ich nicht, wie viele Vorträge wochenendlangweise. Also das zusammenfassen geht nicht. Vielleicht ganz kurzes Versuch, überall zumindest das Wichtigste dazu sagen. Was kostet's? Das kann man nicht pauschalisieren und sagen, das und das kostet. Und ich möchte auch weggehen von dem, ja, eine Ampullen kostet so viel und eine Zone kostet so viel. Ich möchte von dem weggehen, weil eine braucht, keine Ahnung, 0,4 Ampullen, dass die Lippen super ausschauen. Und der andere braucht 0,9 Milliliter. Also man muss von dem weggehen. Und warum sollte man dann unfair sein und sagen, okay, die was mehr braucht, muss jetzt mehr zahlen. Also, weg von diesem Preisdenken, von diesem Ampullen rechnen, also mal komplett weg von dem, sondern wirklich eher einen Behandlungsplan zusammenstellen, mit dem Arzt, mit der Ärztin genau besprechen, was kann ich mir leisten, was ist drinnen, und da einen bestmöglichen Plan zusammenstellen, wo man sagt, da hat man einen gewissen Effekt, aber das geht sich auch finanziell noch aus. Das ist einmal das Allerwichtigste diesbezüglich. Dann nur die Frage, wann ich mal anfange, weil die kriege ich auch tagtäglich gestellt. Man muss sich schon bewusst sein, wenn ich ästhetische Medizin, begleitende Medizin mache in dem Bereich, dann ist es für mich schon so ein bisschen wie trainieren im Körper oder wie zum Friseur gehen. Ja? Wenn ich sage, ich gehe jetzt einmal zum Friseur und habe super schöne Haare und ich gehe dann 15 Jahre links, lang nicht mehr, ja, dann habe ich halt, weiß ich nicht, wie lange Haare und vielleicht dann nicht mehr die schönsten Haare, weil es irgendwann splissen oder whatever, aber machen muss es nicht quasi. Oder beim Trainieren ist dann genau dasselbe. Du kommst gerade vom Otto wieder, du bist super in Shape, aber wenn du sagst, du möchtest diesen Shape behalten, musst du dranbleiben. Wenn du sagst, nee, jetzt mache ich das einmal und dann pfeife ich wieder 3 Jahre drauf, na dann wirst du nicht in Shape sein. Und sehr ähnlich ist es bei der Ästhetik im Endeffekt. Das heißt aber jetzt nicht, wenn ich einmal anfange, dass ich dann dranbleiben muss, aber es muss einem bewusst sein, wenn ich da jetzt das einmal mache und mir gefällt das Ergebnis, dass ich dann bis zu einem gewissen Grad so ein Plan für mich mir zusammenstellen kann und wenn ich möchte, auch muss, dass ich da dranbleibe. Weil natürlich der Alterungsprozess voranschreitet, den können wir nicht aufhalten, Gott sei Dank, weil da würden, glaube ich, Weltkriege ausbrechen, wenn irgendwas erfunden wird, dass man das Altern aufhalten kann und so. Sondern man schreitet weiter und man altert weiter und wenn ich das begleiten will, und das ist immer das Bestimmte, wenn ich es will, dann kann ich das erhalten. Viele sagen aber auch, okay, jetzt fange ich einmal an und dann habe ich Angst, wenn ich dann aufhöre, dass das furchtbar ausschaut und das ist quasi so eine Pflicht, dann das stimmt nicht. Das ist ganz einfach erklärt, ich kann mich immer nur wiederholen, aber das sind halt die Sachen, die ich jeden Tag in der Arbeit auch sage, das ist wie ein Luftballon. Wenn ich einen Luftballon übertrieben aufblase und dann übertrieben aufblasen lasse und ich lasse dann die Luft wieder aus, dann fällt der komplett zusammen, dann ist der komplett ausgeleiert und fällt zusammen. Wenn ich einen Luftballon nur minimal aufbläst und wieder auslässt, kriegt er wieder seine Ursprungsform. Und sehr ähnlich ist das beim Gesicht. Also alles, was nicht übertrieben ist, und wenn ich dann sage, in 2, 3, 4 Jahren, mach was, ich pfeife drauf, ich brauche das nicht mehr, ich hab's Geld nicht mehr dafür, ich hab die Lust nicht mehr dafür, ich will das nicht mehr, und ich mache das sehr subtil, dann ist das überhaupt kein Thema. Dann habe ich zwar wieder genau den Alterungsprozess, den ich natürlich hätte, und wenn ich dazu stehe und für mich das passt, ist es absolut okay. Aber das, dass man dann irgendwie immer das machen muss, weil ich einmal anfange, das ist ein Blödsinn.
Ich glaube, also, das glauben viel.
Definitiv nicht. Ja. Das glauben echt viel. Was ich halt schon ganz ehrlich dazu sage, und ich bin, wie du mich kennst, mega ehrlich und direkt, wenn ich einmal mit sowas anfange, gefällt's mir natürlich. Also ich habe von, ich glaube, mittlerweile 4000 Patienten habe ich eine einzige dabei gehabt, die gesagt hat, nein, das bin überhaupt nicht ich und das will ich nicht mehr und das mag ich nicht mehr und das mache ich nicht mehr. Vollkommen okay. Mhm. Sogar richtig cool finde ich das, dass sie so dazu steht und sagt, nein, brauche ich nicht, will ich nicht. Aber alle anderen kommen immer wieder, weil es ihnen natürlich gefällt. Das ist so wie, dass man keiner sagen kann, dass er völlig kaputte, abgekaute Nägel mehr gefallen, als wie wenn sie halbwegs gepflegt sind. Oder dass einem gepflegte Haar mehr gefallen, als wie wenn es, keine Ahnung, ich bin 10 Jahre nicht mehr beim Friseur gewesen und habe Spliss und weiß ich nicht was. Mhm. Und so ähnlich ist beim Gesicht eben auch. Aber die Frage ist immer, was will und was ist für mich okay zeitlich und finanziell, und da musst du halt individuell einen Plan zusammenstellen.
Werbung. Meine Lieben, die nächste Werbeeinschaltung ist eine ganz, ganz besondere. Warum? Weil ich die Firma feiere und schon seit Jahren verfolge. Die Rede ist von The Female Company, die nicht nur für Periodenunterwäsche stehen, sondern auch für viel, viel mehr. Frauen geführt, und genau das feiert die und liebe ich sehr. Ich komme noch erinnern, wie ich früher einmal unterwegs war. Ich habe eine weiße Hose getragen mit meiner ersten großen Liebe damals, und dann waren wir fort, und dann habe ich tatsächlich, ja, ist das passiert, was wir Frauen eigentlich immer vermeiden, während wir unsere Periode, unsere Tage haben. Aber ja, ich bin erst leider Gottes zu Hause draufgekommen und habe mir dann ganz fest eingeredet, das hat sicher keiner gesehen. Naja, ob so war, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, mit der Female Company oder der Female Company Periodenunterwäsche passiert das nicht. Super, super angenehm, nur 1 Millimeter dicker als normale Unterwäsche. Also quasi, du hast nicht so dieses Windelgefühl, das, was man glaubt, was man hat, wenn man sowas trägt. Auch kein nasse Gefühl. Und man kann es 8 bis 12 Stunden tatsächlich auch tragen. Gibt's in allen möglichen Variationen, auch in Ultra Strong. Es ist hygienisch, man kann es waschen und eben auch einfach wiederverwenden. Aktuell gibt's einen 50% Sale oder bis zu 50% Sale online, und mit meinem Code, großgeschrieben alles, TFC, also für die Female Company, TFC, unterstrich Karin 10, gibt's nochmal 10% on top auf dem bereits stattfindenden Sale. Also TFC unterstrich Karin 10, könnt ihr shoppen. Viel, viel Spaß.
Werbung Ende.
Das heißt, man kann auch nicht sagen, zusammenfassend auf die Frage, wie oft soll man gehen. Auch das ist eine Ausmachungssache, beziehungsweise wie oft macht man es. Ja. Ich bin auch gefragt worden, wie oft das ich mache. Ich brauch's, das, bei mir ist immer das Problem mit Sport. Die Kerstin sagt auch immer, ich soll danach nicht zum Sport gehen. Ich bin jetzt eh brav, weil dieses Jahr ist ja alles anders. Also dieses Jahr fällt es mir nicht schwer. Das sage ich nicht. Aber es baut dann auch dementsprechend ab. Also es hat viele Faktoren, und die dürft ihr nicht vergessen. Aber für das seid ihr ja in den besten Händen und geht zu den besten ÄrztInnen und lasst euch beraten. Also das, auch das kann man nicht pauschalisieren. Ich glaube, das ist komplett unterschiedlich.
Und das ist so wichtig, wie du sagst, ganz kurz da dazu, die Anamnese. Ich habe so viele Patienten, die sagen, Gott, sie waren irgendwo, und dann ist schnell das Botox eingespritzt worden, also keiner irgendwie dafür interessiert, ist schon mal gemacht worden, wie oft, wie ist der ganze Lifestyle, wie du sagst, das sind 100 verschiedene Faktoren, die das ganze Ergebnis beeinflussen. Mache ich viel Sport? Habe ich viel Stress? Habe ich 4 Kinder daheim, die vielleicht in der Nacht nicht schlafen und ich auch nicht schlafen kann? Wie ernähre ich mich? Ernährung ist so entscheidend. Bin ich die, was sie nur vegan ernährt und viel zu wenig Proteinzufuhr habe, oder bin ich eine, die schon ausreichend Protein hat? Bin ich eine Profisportlerin und mache jeden Tag Sport? Ich habe Olympionikinnen bei mir, die brauchen einfach mehr, weil sie so einen riesen Umsatz haben, als wie eine, die sagt, na, sie hat eigentlich voll ein gechilltes, cooles Leben gerade und wenig Stress, da hält es viel, viel länger. Und das ist so wichtig, dass man da wirklich ausreichend die Anamnese, also dieses Erstgespräch macht, dass man dann auch die Patienten sagen kann, na, werden sehen, bei ihnen reicht es aus, wenn es mal 1-2 Mal im Jahr kommen, zum Beispiel für Botulinumtoxin, und der andere, wo ich sage, naja, bei ihnen wird sie schon schnell abbauen, da werden wir schon wahrscheinlich schon noch 4 Monate wieder nachspritzen müssen. Mhm. Das ist halt echt voll entscheidend.
So ist zum Beispiel bei mir, damit ihr auch ein lebendes Beispiel habt, das, was ihr kennt, nämlich mich. Ich muss also alle 4 Monate gehen, aber dann ist wieder das Coole, dass wir uns dann nicht, es ist so lustig, ich kann mich erinnern, wie bei der Kerstin angefangen hat, hab zum Spritzen hat's 3 weiße Punkte gemacht, jetzt muss ich mittlerweile schon 25 weiße Punkte machen, um meine Spritzen. Ich bin ja natürlich, wie ich zu dir gekommen bin, war ich Anfang 30 und jetzt bin ich halt 40. Aber was ich damit sagen will, ist, sie macht's halt immer so, dass ich immer noch was bewegen kann. Das ist mir so, so wichtig. Und dass die Leute, natürlich fragen sie mich dann, wie gibt's das, dass du so jung ausschaust? Aber, und das möchte ich auch ganz klar betonen, es ist ein Zusammenspiel von all diesen Komponenten, die die Kerstin jetzt gerade genannt hat, nämlich Ernährung, Bewegung, trinkst du Alkohol, rauchst du. Das sind alles Sachen, weil die Leute immer sagen, ja, du gehst jetzt zum Botox und deshalb hast du so eine schöne Haut. Und dann denke ich mir, das stimmt einfach nicht und da tut man mir auch unrecht, weil nur mit voll, Botox, voll. Das ist wie wenn ich EMS-Training mache, 2-mal in der Woche, stelle mich zu dem Gerät 10 Minuten, und da wirst du jetzt nicht den Traumkörper kriegen. Du musst jetzt schon drumherum auch was machen, ja. Ich werde mich noch zusätzlich bewegen müssen. Ich muss auf meine Ernährung schauen. Die Leute wollen immer so, versuchen Ausreden, kommt mir vor, damit sie das jetzt rechtfertigen, warum es so ist, was ist. Aber ich bin so konsequent in all diesen Bereichen, was ich gerade aufgezählt habe, dass ich nicht trinke, dass ich nicht rauche, dass ich mich bewege, dass ich in die frische Luft gehe und ordentlich ist. Und eben auch, und da kommen wir wieder zu etwas, was du machst, vorbeugend auch Peelings. Weil das hat mich auch mal gefragt, sind Peelings ratsam in der Vorbeuge? Dass man nicht sagt, man Botox gleich, sondern man schaut das so. Wie siehst du das? Dass man einfach sagt, okay, man kombiniert das Ganze auch mit Gesichtsbehandlungen. Oder solche
also
Sachen.
Also absolut. Ahnung. Das ist einmal das Allerwichtigste, dass ich sehr, sehr breit denke. Also die Erstanalyse ist bei mir mindestens eine halbe Stunde. Das sagt jetzt vielleicht wenig an, aber das ist richtig viel, wenn man es vergleicht mit manch anderen eben, weil es einfach so wichtig ist, dieser Whole Face, Whole Body Approach, was auf das ich immer plädiere, wie ich zuerst auch schon gesagt habe, das muss zusammenpassen. Und da sind wir weit entfernt, dass ich gleich sage, nur sie brauchen 4 Ampullen da und 10 Mal im Jahr Botox und so. Da sind wir ganz weit entfernt. Das weiß jeder meiner Patienten, das kann jeder bestätigen, wenn sie zu mir kommen, dass wir ganz einen individuellen Behandlungsplan zusammenstellen, nach einer eingehenden Anamnese, also wirklich, wo man sagt, wie ist der Lifestyle, dass ich das auch verstehe, dass ich das dann dementsprechend adaptieren kann, was man macht und so. Und bei diesen Behandlungsplänen, das sind so Zettel, wo man alles genau zusammenschreibt, dass die Patientinnen auch wissen, was kann man machen, was soll man machen. Die brauchen oft so ein bisschen so einen Leitfaden, die brauchen oft jemanden, der sie bei der Hand nimmt und sagt, schauen Sie her, so viel, 2-mal im Jahr braucht man das, 3-mal im Jahr braucht man das, einmal oder alle 2 Jahre könnte man das machen und so weiter und so fort. Und so stellen wir dann eine Behandlung Plan zusammen. Und da steht an allererster Stelle kein Botox und kein Filler oder kein Laser, an allererster Stelle steht Hautpflege und Lifestyle. Und das ist das Wichtigste. Raucht die Patientin, trinkt die viel, Stress, wie ich es gerade gesagt habe, und dann einmal die Hautpflege adaptieren, weil das ist das, was wir jeden Tag daheim machen können und da bist du auch so konsequent und kraft
dahinter. Stimmt, so vergessen.
Und das ist eben das, warum der Haut das Ganze so gut ausschaut. Nein, weil wenn du da nicht voll dahinter warst mit Sonnenschutz und so weiter, dann wird das nicht alles zusammenpassen. Also Hautpflege ganz, ganz vorne. Dann einmal das Zweite, was kann man machen, was sehr breit ist, also was wirklich das ganze Gesicht betrifft. Und da kommen wir mal zu dem, was du sagst, das können ganz normale Facials sein. Das kann ein ganz einfaches Microneedling sein, wo nichts reingespritzt wird. Das kann sein ein Peeling. Das kann sein, dass man Skinbooster in die Richtung was machen, die völlig unauffällig sind, aber die Leute also ganz viel, viel frischer ausschauen. Und dann erst, wirklich dann erst, so als bisschen als Add-on, so wie the cherry on the top, kann ich sagen, okay, wir geben noch ein bisschen Botox da dazu, wir geben vielleicht da noch einen Filler und vielleicht machen wir mal Ultherapie oder machen wir mal einen Laser oder was auch immer. Aber das sind die allerletzten Punkte, die wir machen, weil ich mit den ersten Punkten so viel mehr machen kann. Und das ist eben wichtig, dass ich da wirklich einen Behandlungsplan zusammenstelle, dass die Patienten einmal bewusst wird, weil das ist das Problem für die Patienten da draußen, dass man so überflutet wird mit Informationen und weiß ich nicht was, dass man selber überhaupt keinen Durchblick mehr hat. Was soll ich machen? Was passt für mich? Wie kann ich zu dem und dem Ergebnis kommen? Das ist das Entscheidendste eigentlich.
Ja, das, was du gerade gesagt hast, eben regelmäßig zum Beispiel, was mir voll viel, oder was mir voll taugt und hilft auch, sind diese kleinen Micro-Needling-Sessions. Und ich kann mich noch erinnern, das allererste Mal, wie ich bei dir war, oder ziemlich, also, wie wir halt dann besprochen haben, habe ich so krasse Pigmentflecken gehabt. Weil das bin ich auch gefragt worden, auch beim Q&A, wie das mit dem Lasern war, für meine Pigmentflecken, da. Ich gesagt, ich möchte ganz klar sagen, ich habe nur partiell die kleinen Flecken, diese Sonnenflecken weglasern lassen, aber die krassen Pigmentflecken, und ich habe wirklich wild ausgeschaut. Das war eben genau, wie wir uns kennengelernt haben, vor meiner Hochzeit. haben wir mit Peelings weggebracht und nicht irgendwas weggegläsert oder sonst irgendwas, sondern haben wir damals dieses chemische Peeling gemacht. Genau. Und deshalb, wo ich mich dann so geschält habe, da gibt's sogar einen Blogpost, also ich wild ausgeschaut, aber das hat für mich alles verändert. Mm. Also das war mal so die erste Base. Und du hättest niemals zu mir gesagt, weglasern, gleich. Du hast dann gesagt, tu das bloß nicht, weil du weißt nicht, wie sich das entwickelt. Mm. Das möchte ich auch ganz klar sagen. Mm. Und auch da habe ich wieder der Kerstin vertraut, weil sie ihm gesagt hat, spinnst du, wir lasern überhaupt nichts weg. Weil das schreiben viel immer, weißt du? Die glauben immer, ich habe das weglasern lassen. Ich habe das weggekriegt mit der richtigen Pflege. Ja. Eigentlich, also Peeling voll und dann die Pflege.
Sonnenschutz, Antioxidantien jeden Tag. Das weiß ich, dass du das jahrelang machst und einfach von dieser gesamten Behandlungsplan voll dahinter hast. Und das ist ja auch das, wo ich wieder sage, auch da breit zu denken, weil die, also diese großflächigen, die sogenannten Melasmen, die wirklich so großflächig sind, da sollte man meiner Meinung nach noch immer die Finger davon lassen, dass man die lasert. Aber dann hast du so einzelne Sonnenflecken gehabt, die man mit einem Peeling sonst nicht weggekriegt hätten. Und da habe ich die einfach zu einer absoluten Top-Kollegin geschickt, die super Laser hat, die weggebracht hat dann. Und das ist ja der nächste Punkt. Es sind halt leider, oh Gott, ich bin da vielleicht zu ehrlich wieder, aber es sind halt leider ganz viele Prinzessinnen da draußen. Und die halt dann glauben, na, und wenn ich dann Patienten wegschicke, und das ist auch der Grund, warum es nicht nein sagen kann, dann verliere ich wieder einen Patienten und weiß ich nicht was. Ich finde das so falsch, weil gerade durch dieses Zusammenarbeiten und Zusammenhelfen mir so viele coole Ergebnisse erreichen können. Und Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Das ist für mich auch das oberste Credo. Ich mache nur das, was ich wirklich kann. Und das, was ich nicht kann, schicke ich liebend gern zu Kollegen draußen, dass man dann für den Patienten, und das ist das, was die meisten nämlich vergessen, und das sage ich einmal wieder, an ganz oberster Stelle steht, das sage ich bei jedem meiner Vorträge, wenn die ganzen Ärzte lernen, der Patient. Mhm. Es ist völlig egal, wie viel, dass ich dem irgendwie verkaufen kann, was ich dem machen kann, muss ich vielleicht meinen anderen beratend hinzuziehen oder auch für eine Therapie. Das Wichtigste ist und bleibt der Patient. Und das vergessen leider auch leider sehr viele.
Leider der Patient, aber auch die ÄrztInnen, glaube ich, weil viele wollen halt einfach, wenn ich bin bei dir gewesen und du hast gesagt, das Erste geht jetzt Frau Dr. Meidinger, die hat das weggelesen, die geht weiter, wo ich morgen wieder hin, weil jetzt noch zwei, drei machen wir auch noch. Und das war aber das Normalste auf der Welt, du jetzt niemals sagst so, na, wenn du da hingehst, dann, weißt du, das ist halt dann nie, du hast das einfach, das war für dich das Normalste auf der Welt. Und ich glaube einfach, dass das der springende Punkt ist und warum es auch bei dir so läuft, wie es läuft, weil du einfach offen bist und nicht so bist. Und ich glaube, das ist wie in jedem Beruf, und da können wir jetzt dann wieder mal als Zwischenmenschliches reinstrahlen, wenn ich immer nur glaube, ich muss bei mir kehren und bei mir bleiben und nichts teilen von dem, was ich habe und immer glaube, ich bin die Beste, dann wird dir halt auch nichts Gutes passieren. Mhm. Wenn du aber sagst, hey, ich kann das nicht, oder das ist, mag sein, dass du es kannst, aber es ist nicht deine Expertise, geh bitte dahin, weil die ist eine Koryphäe auf dem Gebiet. Was ist daran falsch? Ja. Und ich glaube, da stehen sie ganz viel selber im Weg. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall, die Frau Dr. Meidinger hat das damals bei mir dann weggelasert, diese kleinen Stellen, aber alles andere war, und auch da wieder die Kerstin habe ich zur Rate gezogen, war die Pflege in erster Linie mit dem Peeling. Also das ist schon immer der ganzheitliche Ansatz. Mhm. Eine Frage, die auch sehr oft gestellt wurde, zwei Fragen noch zum Thema Botox und Filler. Es waren so viele, aber ich liest
die
jetzt
gerade. Ja, die ganzen Antikörper. Ich überlege gerade ganz ehrlich, nicht, dass ich mich da selbst wieder einladen möchte, aber ob wir wirklich einmal wirklich so ganz ein Special machen.
Wir machen,
dass das so ein Intro quasi war, weil da gibt's so viele spannende Sachen, ebenso wie die eine Frage. Ich finde die sensationell, dass überhaupt gestellt worden ist bezüglich Antikörperbildung immer zu oft Botox macht und wie das ist mit Non-Responders. Das ist eine mega spannende Frage. Und wenn ich das einmal gehört habe, dann verstehe ich es vielleicht und achte ein bisschen drauf. Und da gibt es wahrscheinlich nur 500 andere.
Aber machen wir das auf jeden Fall, weil wir können ja so Deep Dive Sessions machen. Ich weiß, ich sehe sie anhand der Fragen, die so, ich habe so viele Fragen gekriegt.
Gott, ich sehe es gerade, das ist Wahnsinn.
Und das ist einfach geil. Und deshalb müssen wir da einfach, auf jeden Fall machen wir das nochmal. Aber ganz schnell oberflächlich gesprochen, zwei Fragen.
Ja.
Einmal, ist Botox schädlich? Oberflächlich gesprochen. Mhm. Und, was auch viel gefragt haben, was eigentlich der Unterschied zwischen Botox und Filler ist. Und die, das haben wir auch schon, wir haben schon mal drüber, natürlich nicht noch einmal. Aber vielleicht können wir das auch noch mal ganz kurz erklären, diese beiden.
Okay. Also, erster Punkt ist Botulinumtoxin. Und ich sage immer bewusst Botulinumtoxin, weil der Fachbegriff ist Botulinumtoxin und Botox ist eigentlich nur eine Firma, die sich das schützen lassen hat, nur so nebenbei. Aber damit es alle gut verstehen, reden wir einfach von Botox. Ist Botox schädlich? Nein, die Dosis macht das Gift. Das ist wie überall im Leben, wie überall. Ja, ich weiß, es ist sehr negativ behaftet, alleine der Name, Toxin, Gift, oh Gott, ich spritze Gift in meinen Körper und so weiter, von dem ganz, ganz viel zurückschrecken. Aber das kann ich mir relativ schnell entkräftigen, indem ich sage, dass alleine in der Medizin, in der Schulmedizin, da reden wir nicht von Schönheit und Ästhetik, das Botulinumtoxin seit über 50 Jahren in Gebrauch ist. Das ist ja eigentlich entstanden, das ist auch mal eine nette Geschichte von Carruthers und James, da war sie Dermatologin und er war Augenarzt und er hat als Augenarzt das Botulinumtoxin angewendet für eben zum Beispiel so Spasmen waren, das Solidspasmen, dass wer das Auge nicht aufmachen hat können. Oder man hat es früher oft angewendet, wenn wer ein Schiefhals gehabt hat. Also wirklich medizinische Indikationen, medizinische Probleme, wo man eben Botulinumtoxin verwendet hat. Und eben dieses Pärchen, Curtis und James, ist dann draufgekommen, dass er gesagt hat, na schau mal her, mir fällt da was auf, weil die Patienten, wo ich die eine Seite immer mit dem Botox behandelt, weil sie eben Solidspasmen gehabt haben, also wie gesagt, dass das Auge nicht aufkriegen, die haben rundherum überhaupt keine Falten mehr. Da hast du so einen Augenvergleich gehabt zwischen links und rechts. Das links war dieser Bereich, Augenbereich, super schön, entspannt und frisch und der andere war total faltig. Und so haben sie dir das eigentlich angeschaut und so hat die Frau dann selber versucht, das Ganze einmal ein bisschen reinzubringen in die ästhetische Medizin oder eben, ja, wie gesagt, ästhetische Dermatologie und so weiter. Und ist mir auf richtig coole Sachen gekommen, dass das ja eigentlich auch, wie gesagt, in reinen Hinblick auf Ästhetik und Altern und so weiter super wirkt. So ganz kurz zur Geschichte. Und das heißt, auch in der ästhetischen Medizin ist Botulinumtoxin über 30 Jahren dementsprechend in Gebrauch. Und ganz ehrlich, wie alle da draußen drauf schauen, hätte das nur ein einziges Mal wirklich eine schlimme, gravierende Nebenwirkung gehabt. Also da spreche ich jetzt gar nicht von letal, dass das irgendwie zu einem Tod geführt hätte, sondern einfach wirklich eine Komplikation wie Erblindung oder weiß ich nicht was. Das wäre längstens vom Markt. Längstens. Es geht um Medizin. Und da geht es aber nicht um das, dass ich sage, da heile ich jetzt jemanden damit, wenn wir jetzt rein von der ästhetischen Anwendung von Botulinumtoxin sprechen, sondern da geht es quasi nur unter Anführungszeichen um Schönheit. Und wenn da nur ein einziges Mal was weg gewesen wäre, wäre das längstens vom Markt weg gewesen. Zudem, und dann noch zwei, drei Punkte, Botulinumtoxin wird innerhalb von 48 bis 72 Stunden vom Körper komplett ausgeschieden. Das heißt, das ganze Botulinumtoxin ist draußen. Nur die Blockierung von Nerv auf Muskel, also die Übertragung, die wird quasi blockiert und reduziert. Wie gesagt, das Botulinumtoxin selber ist eine Substanz, die hergestellt wird mit Hochsicherheitsprüfungen und weiß ich nicht was, damit es eben zu keinen Verunreinigungen kommt und so weiter und so fort. Also de facto ist es, und das ist jetzt noch der wichtigste Punkt, in den richtigen Händen von den richtigen Medizinern, und da spreche ich ganz klar von Medizinern, Botulinumtoxin hat nichts verloren, dass das ein Nicht-Mediziner macht.
Und wenn es Kosmetikstudios oder so, wie es man ja immer wieder hört.
Genau. Deswegen, ich lehne mich da gar nicht mehr raus, weil ich werde da sehr oft zerfleischt und kriege die schlimmsten Nachrichten. Aber es hat einfach nichts in Händen, ganz klar nur von Nichtärzten verloren. Und wenn ich das dann gescheit mache und wenn ich das gescheit anwende und was ich mache, die Anatomie beherrsche, viel gelernt habe, viel Erfahrung gemacht habe, dann kann wirklich nicht viel passieren.
Mhm. Und die Frage auf, was der Unterschied ist zwischen Botox und Filler?
Botox wendet man überall dort an, wo ich extrem viel Muskelkraft habe. Das heißt, die ganzen mimischen Falten, vor allem im oberen Gesichtsbereich, der Klassiker sind eben eh Zornesfalten, Stirnfalten und die Augen, die Falten. Man kann es aber, wie man weiß, mittlerweile in so viele andere Indikationen einsetzen, sei es jetzt Hautqualität, sei es jetzt das Platysma, also der Halsmuskel, wo es dann nicht so streng wird und so weiter und so fort. Also man kann es ganz, ganz, ganz viel einsetzen. Nimmt einfach die übertriebene Kraft vom Muskel raus. Das zum Beispiel am einfachsten ist, erklärt bei der Zornesfalten, da spülen drei Muskeln zusammen, die Muskeln so zusammenschieben und die Haut so zusammenschieben wie eine Ziehharmonika und deswegen entsteht in der Mitte diese Zornesfalten oder zwei Zornesfalten, das ist ja ein bisschen individuell. Und wenn ich diesen Muskel so ein bisschen die übertriebene Kraft rausnehme, der rede nicht davon, dass ich die Totspritz, Lahmspritz, weiß ich nicht was, kaputt mache, sondern einfach nur die übertriebene Kraft rausnehme, kann ich eben, dass sie die Falten einfach reduziert. Also Botox reduziert übertriebene Muskelkraft, reduziert diese übertriebene Mimik, nicht die ganze Mimik, übertriebene Mimik, damit sie die Falten erst gar nicht so einfachen. Filler, wie der Name schon sagt, füllt irgendwas auf. Also Fillersubstanz kann man dort verwenden, wo man ganz grob jetzt gesagt was auffüllen möchte. Zum Beispiel, wenn die Nasolabialfalten ein bisschen ausgeprägt ist, also die Falten da bei der Nasenmund runter. Wenn
die Frage
ich
sag, kam übrigens auch, ob das schlau ist, dass man das mit Filler macht oder ob man es liftet. Ja. Aber die
Nasolabial, ja. Ja,
diese komische
Falten. Die Falten da halt.
Die Angela Merkel-Falten, sagt man eigentlich eh besser, oder?
Nein,
ist es die?
Nein,
das ist
wieder andere. Angela Merkel ist die Marionettenfalten, die vom Mundwinkel nach unten zieht.
Und die Nasolabial?
Die Nasolabial ist Nase, Labial steht für Lippen.
Aha.
Und das heißt, sie zieht das von da. Nase zu Lippen, Nasolabial. Genau, die Falten, die von der Nase bis zur Lippen runterzieht, okay. Das ist die Nasolabial-Falten. Ja, aber das haben wir wieder bei dem springenden Punkt. Mein Gott, alleine zu dem Thema könnte man eine Stunde reden. Soll ich das machen? Soll ich es nicht machen? Nein, ich bin kein Fan davon, von zweidimensionalen Aufspritzen dort in dem Bereich, weil man sonst gleich einmal völlig Biafra-Äffchen-mäßig ausschaut und so ein riesen Mund kriegt quasi oder der Mundbereich so prominent wird, da muss ich schon dreidimensionaler denken. Dreidimensional heißt, dass ich sage, okay, ich baue ein bisschen die Wangenknochen auf. Ich schaue, dass die ganze Hautqualität, also Ganze passt. Weil wenn die Hautqualität wieder straff ist, wenn ich das Kollagen aktiviere und Kollagen aufbaue, und da kommen wir zu dem Thema Bioregeneration und Biostimulation, prägt sie diese die Nasolabialfalten erst gar nicht so aus und die ganze Haut rundherum wird gestrafft und somit ist auch die Nasolabial Falten gar nicht so tief. Also da könnte man auch wieder stundenlang philosophieren drüber, aber Filler, glaube ich, habe ich jetzt eh beantwortet, überall, wo ich sowas auffüllen möchte, spreche von Filler, wobei man da auch schon wieder in diese neue Generation der Filler geht, wo es gar nicht mehr so um dieses Aufblasen geht, also man geht ja völlig weg von diesem Whole Face, Puffy Faces und diesen aufgespritzten, aufblasenden, auftunsenden Gesichtern, sondern man geht voll in die Richtung Hautqualität, Kollagenaktivierung, Contouring und so weiter und so fort, also weg von diesen Ballon-Faces.
Meine Lieben, das war Teil 1 meines Talks, meines Interviews mit Frau Dr. Kerstin Ortlechner. Teil 2 gibt's in der nächsten Ausgabe. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.